Wir sind im Psalm 9 heute Abend. Wir werden hoffentlich die Psalme 9 und 10 durchnehmen. Es sind zwei akrostische Psalme. Akrostisch heißt, dass jeder Vers mit einem Buchstaben des Alphabets anfängt oder jeder Absatz mit einem neuen Buchstaben. Also von A bis Z würden wir sagen, preist David den Herrn oder klagt auch David dem Herrn. Aber beide diese Psalmen sind sogenannte akrostische Psalme, Psalm 9 und Psalm 10. Vers 1 im Chorleiter, Almut, Laben, heißt hiernach stirbt dem Sohn in der Anmerkung oder Tod des Sohnes nach manchen anderen, ein Psalm von David. Wir haben letztes Mal im Psalm 8 davon gesprochen, dass David im Psalm 8 vielleicht geschrieben hat, nachdem er Goliath besiegt hat. Und manche glauben, dass auch der Psalm 9 in diesen Zeitraum fällt, der Tod des Sohnes in der babylonischen Übersetzung, die es auch gibt hier, von diesem Psalm ist die Rede davon, eben der Sohn, der große Held, dass der gefallen ist, und einer dieser großen Helden, die dagegen Israel aufgestanden sind, war der Goliath, und deswegen glauben manche, dass dieser Psalm da reinfällt. Auf jeden Fall preist der Herr, preist David den Herrn für Rettung vor seinem Feind, und das wird auf jeden Fall passen. Dazu besingt hier die Kraft des Herrn, auch die Gerechtigkeit des Herrn und die Hilfe des Herrn ganz persönlich für die Überwindung eines seiner Feinde. Sagt im Vers 2, ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen will erzählen alle deine Wundertaten. Es ist wichtig, wenn wir den Herrn preisen, dass wir das mit ganzem Herzen tun. Ist eine Einstellungssache, oder? Ich will den Herrn preisen mit meinem ganzen Herzen. Auf gut Deutsch, mit allem, was ich bin. Mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Willen. Herr, ich will dich preisen, ich will dich anbeten. Uns kann es passieren, dass wir oft während unserer Anbetungszeiten oder wenn wir hier Lieder zu Gott singen, Lobpreislieder, dass wir abgelenkt sind und mit den Gedanken noch irgendwo ganz woanders, was wir jetzt heute zum Essen geben, oder Mann, war mein Chef heute fies, oder hey, das Mädel, was da drüben sitzt, das ist echt süß, oder irgend solche Dinge. Und wir sind abgelenkt und wir singen zwar die Worte mit, aber mit unserem Herzen sind wir eigentlich nicht wirklich ganz dabei. Mit ganzem Herzen bedeutet natürlich auch, den Herrn zu preisen, nicht nur mit unserem Lippen, sondern mit unserem ganzen Leben. Eigentlich mit ungeteilten Herzen. Lobpreis ist ja mehr als nur diese Lieder, die wir zu Gott singen oder Gott zu preisen mit Worten. Auch das ist gut und das ist schön und das ist wichtig, ich glaube, vor allem für uns. Nicht so sehr für Gott, ich meine, ihm gebührt unser Lobpreis, ihm gebührt es, dass wir ihm den höchsten Platz geben in diesem Universum, den höchsten Platz von allem, was existiert, das, was Anbetung auch bedeutet. Ich gebe ihm den Thron in meinem Herzen, den höchsten Platz, wie wir auch gesungen haben, Jesus, wir erheben dich, unser König bist du. Es ist Teil davon, aber Gott ist nicht unsicher, dass Gott, ups, das habe ich vergessen, wenn ihr das jetzt nicht gesungen hättet, dann wäre ich irgendwo unsicher oder würde mich irgendwie minderwertig fühlen. Nee, Gott ist ziemlich sicher und fühlt sich ziemlich wohl in dem, was er ist. Er ist Gott. Und in dem Sinn braucht er es nicht, dass wir ihn preisen. Er ist Gott, ob wir ihn preisen oder nicht. Aber ich glaube, wir brauchen das noch viel mehr. Wir brauchen es, dass wir ihn preisen, dass wir unsere Augen abwenden von unseren Umständen, die manchmal nicht so gut sind, manchmal gut, manchmal nicht so gut, so ist das Leben, dass wir unsere Augen wegwenden von uns selbst, Wir sind oft so selbstzentriert, so eigennützig, so auf uns selbst fixiert. Und wenn wir uns nur lang genug selbst anschauen, dann werden wir deprimiert, weil, oh Mann, da gibt es auch so viel in meinem Leben, was besser laufen könnte oder wo ich besser sein könnte. Und natürlich, wenn wir uns gegenseitig anklotzen, dann werden wir manchmal auch deprimiert und kritisch und frustriert miteinander, wenn wir uns aneinander reiben. Und so ist es wirklich gesund für uns, wenn wir das regelmäßig tun. Unsere Augen von uns selbst wegrichten, von anderen Menschen, von unseren Umständen und aufschauen zu Gott. Nicht auf uns selbst schauen, nicht uns umschauen, sondern aufschauen zu ihm und uns das in Erinnerung rufen, dass er auf dem Thron sitzt. Jesus, unser König, bist du. Wunderbar, das ist. Oder wie wir im Vater unser beten, Vater unser im Himmel. Ich meine, es gibt uns Perspektive, oder? Allmächtige Gott im Himmel, der über alles herrscht, und ich darf meine Augen aufheben und ich darf sagen, Vater, Papa, Abba, unser Vater, das dürfen wir gemeinsam sagen. Setz die Dinge in die richtige Perspektive. Und deshalb, wenn wir Gott anbeten und wenn wir ihn preisen, dann erfüllt es auch unser Herz mit Frieden und mit Freude und mit einer neuen Hoffnung und mit einer neuen Perspektive. Und das sehen wir so oft gerade in den Psalmen, wo David verzweifelt und beunruhigt und verwirrt und voll Angst anfängt und Gott sein Herz ausschüttet, aufschaut zu ihm und am Ende preist er den Herrn und seine Gefühle, seine ganze Lebensausrichtung hat sich verändert. Also wir wollen Gott preisen mit ganzem Herzen. Und nicht nur mit unseren Worten, mit ganzem Herzen heißt auch mit unserem ganzen Leben. Nicht nur mit Lippen. Das war das Problem von Israel. Die waren religiös, die haben die Opfer dargebracht, die haben die Psalmen gesungen. Wir singen diese Lieder zu Gott. Aber Israel hat sich dann umgedreht, sind rausgegangen aus dem Tempel, aus dem Heiligtum, rausgegangen aus der Gemeindetür und dann haben sie Gott vergessen und haben gelebt, als würde er nicht existieren und als würde er nicht sehen, was sie tun und haben gelebt wie die Welt, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und Gott hat ihnen gesagt, ihr verehrt mich mit euren Lippen, aber in eurem Herzen seid ihr weit weg von mir und ihr seid ungerecht und ihr misshandelt die Waisen und die Witwen, die Benachteiligten und ihr lebt ungerechte Leben. Also Gott anbeten mit ganzem Herzen. Voll dabei sein, wenn wir zu ihm singen, aber auch mit ganzem Herzen unser ganzes Leben voll für ihn leben. Das lebendiges Opfer für ihn, wie es im Römerbrief Kapitel 12 heißt. Und ich will erzählen alle deine Wundertaten. Das ist parallel hier natürlich. Gott preisen heißt auch das Bekennen, was er getan hat. Ist auch gut, wenn wir uns das gegenseitig immer wieder erzählen, die guten Dinge, die Gott tut in unserem Leben. Wir haben es die letzten Wochen wieder erlebt mit den Schuleinsätzen, mit der Jesus Night, den Konzerten, wie treu Gott ist und wie gut er ist und hat uns wunderbare Gespräche geschenkt, der hat uns versorgt mit Autos. Ne? Ich wusste eine Woche zuvor noch nicht, wie ich die Leute durch die Gegend transportieren werde. Aber Gott hat versorgt. Gott war treu, wieder an so vielen Punkten. Und wir dürfen jetzt einander erzählen, was Gott tut in unserem Leben. Dass er uns hält, dass er uns stärkt. Die Wunder, die er tut. Auch diese kleinen Wunder des Alltags. Das tun wir viel zu wenig. Wir müssen uns viel mehr erzählen. Zeugnis geben. Bekennen, was Gott getan hat. Das ermutigt auch den Leib Christi. Das baut uns auf. Okay, selbst wenn ich gerade durch eine schwierige Zeit gehe, ah ja, du erinnerst mich dran, ja, Gott ist lebendig. Wow, ist toll zu hören, was er tut in deinem Leben. Wie er dich gebraucht, wie er dich versorgt. Ja, Gott ist treu, er wird uns nicht im Stich lassen. Gott ist ein guter Gott. Lass uns das nicht vernachlässigen, Gott zu bekennen. Vers 3, in dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, du Höchster. In dir will ich mich freuen und will mich frohlocken. Auch das ist eine Einstellungssache. Ich will mich freuen an dir. Es gibt in unserem Leben immer Dinge, über die wir uns freuen können und Dinge, über die wir uns nicht freuen können. Die uns das Leben vielleicht eher ein bisschen vermiesen, die uns nicht gefallen, die uns unangenehm sind oder die uns wehtun, wenn wir krank sind, wenn wir uns mit Leuten nicht verstehen, die uns vielleicht emotional wehtun in unserem Herzen oder Dinge, die uns unangenehm sind. Es gibt meistens beides in unserem Leben. Ganz selten ist es so, wo wir uns nur freuen können an allem, was ist, wo alles perfekt ist. Hey, wir leben in der gefallenen Welt, das ist noch nicht der Himmel, das müssen wir uns auch immer in Erinnerung rufen. Wir können nicht Perfektion erwarten hier. Aber es gibt immer einen Grund, uns zu freuen. Es gibt immer einen Grund, uns zu freuen. Nicht immer an unseren Umständen. Aber David freut sich nicht in den Umständen, er sagt, in dir will ich freuen und verlocken. Wir können uns immer freuen an unserem Gott. Denn egal, wie es uns geht, ob wir in Schmerzen sind oder nicht, ob wir im Sterben liegen oder nicht, ob wir gerade verzweifelt sind oder nicht, Gott ist da. Und Gott hat uns erlöst. Wir sind auf dem Weg in den Himmel. Wir sind nicht mehr auf dem Weg in die Hölle. Wir sind nicht mehr Gottes Feinde, sondern wir sind seine adoptierten Kinder. Und wir sind auf dem Weg in den Himmel, an dem Ort, wo alles perfekt sein wird. Und wo alles heil sein wird und alles gut sein wird und er jede Träne abwischen wird. Wir können ihn preisen, wir dürfen uns freuen an unserer Erlösung, an unserer Rettung. Und wenn Gott nie mehr irgendwas tun würde in deinem Leben, kannst du dich immer noch freuen und ihn preisen an dem, was er schon getan hat. Und es ist eine Ausrichtungssache in unserem Leben. Wir können auf das schauen, was gut ist, worüber wir uns freuen können, und wir können auf die Dinge sehen, die uns im Moment eher runterziehen würden und wo wir eher jammern und uns beschweren würden. Eine Einstellungssache. Auch ein bisschen eine Persönlichkeitssache. Es gibt Menschen, die von Natur aus eher positiv sind und optimistisch und fröhliche Natur, und dann gibt es diejenigen, die eher ja, das Negative sehen oder eher pessimistisch sind. Und das ist okay. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Das ist auch gut. Ich bin so ein bisschen geteilt. Ich bin vom Grund auf her eher, glaube ich, ein Optimist. Aber in der jeweiligen Situation sehe ich meistens auch das bisschen, so doch das Kritische, das bisschen, was nicht funktioniert. Dieser Perfektionismus, der in unserem Herzen ist auch oft. Und oft können wir uns von diesen kleinen Dingen, die gerade nicht so laufen, uns das Tolle und das Schöne vermiesen lassen. Und das ist eine Einstellungssache. Einstellungssache, auch wirklich zu sagen, nee, ich will mich freuen. Ich will frohlocken in dem, was der Herr für mich getan hat. Ich will das Gute sehen. Die Segnungen Gottes in meinem Leben sehen. Das gebe ich oft als Hausaufgabe, wenn jemand in der Seelsorge zu mir kommt und sagt, ich bin deprimiert und mir geht schlecht und so weiter und so fort. Ich sage oft, mach dir eine Liste und schreib mal alle Segnungen auf, die Gott dir gegeben hat. Hast du ein Dach über dem Kopf? Okay, dann schreib das auf. Hast du was zum Anziehen? Dann schreib das auf. Bist du verheiratet? Dann schreib das auf. Wer eine Frau gefunden hat, hat was Gutes gefunden, sagt der Herr. So viele Dinge, die Gott uns gegeben hat, so viele Dinge, wofür wir dankbar sein dürfen. Also schreib die Segnungen auf. Bist du gerettet? Schreib das auf. Schreib es auf und beginn Gott zu danken. Wenn es sein muss, jeden Tag einfach diese Liste runter danken, sozusagen. Und Gott zu preisen dafür. Und dann wirst du nicht lange deprimiert sein. Es ist eine Frage der Ausrichtung. Paulus saß im Gefängnis und hat aus dem Gefängnis, aus einem Loch, den Philipperbrief geschrieben, in dem er immer wieder sagt, ich freue mich und freut ihr euch und abermals sage ich euch, freut euch. Und er sagt, die Leute verleumden mich und ich stehe eigentlich schlecht da und ich bin hier in Fesseln, aber trotzdem will ich mich freuen, ganz egal, weil das Evangelium wird verkündigt. Er hat das Positive gesehen. Und er war entschieden in seinem Herzen, sich zu freuen und dem Herrn zu preisen. Wir müssen das lernen als Christen. Das ist geistlicher Kampf da oben. Wir können uns entweder runterziehen lassen und unsere Gedanken auf das Negative richten und uns selbst leid tun und diese Selbstmitleidsgedanken weiterspielen und dass diese Spirale, die uns immer weiter runterzieht, oh, ich armes Ich, oh, oh, oh. Oder ich kann wieder aufschauen und ich kann anfangen, Gott zu danken für das, was gut ist. Und wenn es nichts anderes Gutes gibt, kann ich mich eben noch an ihm freuen. Gott, du bist gut. Du hast mich erlöst. Ich danke dir dafür. Du bist treu. Und wenn wir aufschauen, dann zieht es uns nach oben. Das ist eine Einstellungssache. Wir Christen sollten freudige Menschen sein. Ich rede jetzt nicht von was Abgehobenem, dass wir dieses künstliche Lächeln ständig tragen und dass uns überhaupt nichts berührt und es gibt Zeiten zu trauern. Steht schon im Prediger. Ne? Es gibt eine Zeit zu weinen, es gibt eine Zeit zu lachen, es gibt eine Zeit zu trauern, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben. Ist okay, wir müssen nicht irgendwie ein künstliches, abgehobenes Lächeln oder so eine übertriebene, künstliche Freude aufsetzen. Aber in all unserem Leid und in unserem Trauern ist doch immer eine Freude da. Was tiefer ist, was nicht abhängig ist von Umständen, sondern was in unserer Beziehung mit dem Herrn begründet ist. Ich freue mich in dir, sagt der David. Ich frohlock in dir. Und ich will deinen Namen besingen, du Höchster. Letztes Mal drüber gesprochen, der Name des Herrn spricht von seinem Charakter, von dem, wer er ist. Ich will den Namen des Herrn besingen. Er ist treu. Er ist barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn. Und er ist gerecht. Und auch manchmal im Glauben kann ich diese Charaktereigenschaften Gottes besingen und mir in Erinnerung rufen. Der Herr ist treu. Du bist der Höchste. Der Name des Herrn, er ist der Allmächtige, haben wir im Psalm 8 gesehen. Diese Situation, wo Goliath die Herrscher von Israel ausgelacht hat und Gott gelästert hat. Und dann kam David zu ihm und er hat David ausgelacht und gesagt, wer bist denn du? Bin ich ein Hund, dass so ein Kind zu mir kommt? Komm her, ich werde es dir schon zeigen. Und David hat gesagt, du kommst zu mir mit Schwert und Schild, aber ich komme zu dir in den Namen des Herrn, dem wer Gott ist. Das war seine Waffe, nicht wirklich die Steine und seine Schleuder, sondern im Namen des Herrn. Ich will deinen Namen besingen, du Höchster. Gott ist gut, sein Charakter, er ist liebevoll, er ist rein, er ist heilig, er ist gerecht, er ist treu. Während meine Feinde zurückweichen, stürzen und umkommen vor deinem Angesicht. Und wenn wir es im größeren Bild sehen, die Feinde Davids waren Gottes Feinde. Es geht ja nicht so sehr darum, dass wir Gott auf unserer Seite haben, sondern dass wir auf Gottes Seite sind. Josua hat das gelernt, als er vor Jericho war und dem Engel des Herrn begegnet ist. Und hat sein Schwert gezogen und gesagt, bist du für uns oder gegen uns? Und er gibt so diese seltsame Antwort, sagt nein. Das ist eine falsche Frage. So im Namen des Herrn bin ich hier, der Engel des Herrn. Die Frage ist, bist du mit mir? Sagt der Herr. Und wenn wir mit Gott sind, dann können wir zuversichtlich sein, dass er mit uns ist. Und Gott macht einen Unterschied. Ja, es stimmt, Gott ist mit manchen Menschen und Gott ist gegen andere Menschen. Weil manche Menschen mit ihm sind und andere Menschen gegen ihn sind. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Um denen beizustehen, er ist mit ihnen. Dem Stolzen, dem Hochmütigen widersteht der Herr, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und so die Feinde müssen zurückweichen und sie stürzen und sie kommen um. Sehen wir so oft in der Geschichte Israels, wo Gott Steine vom Himmel fallen lässt oder die Feinde so verwirrt sein lässt, dass sie sich selber umbringen und Israel muss nur die Beute einsammeln. Geschichte von Josaphat. habe ich heute in meiner stillen Zeit gelesen. Denn du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache. Du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter. Du hast ausgeführt mein Recht, mein persönliches Recht. Er spricht hier persönlich zuerst und dann allgemein. Du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache. Wir müssen uns ständig selber verteidigen und Menschen uns Unrecht antun und uns in diese Kämpfe reinziehen lassen. Wir können das dem Herrn sagen. Und der Herr kämpft für uns. Die Rache ist mein, sagt der Herr. Wir müssen uns halt selber rächen oder selber vergelten oder selber verteidigen. Und manchmal lassen wir uns so reinziehen in so Sachen und dann wirklich so abgelenkt. Nee, der Herr führt unser Recht aus und meine Rechtssache. Du hast dich auf den Thron gesetzt, den Thron, die Herrschaft über das ganze Universum, ein gerechter Richter. Gott ist gerecht, absolut. Und Gott wird gerecht sein. Selbst wenn es manchmal in dieser Welt so aussieht, als würden die Ungerechten belohnt und die Gerechten schlecht davonkommen, aber im Ganzen gesehen das große Bild, Ewigkeit, es wird alles gerecht sein. Und Gott wird alles vergelten, sowohl das Gute, das er belohnen wird, als auch das Böse, das er bestrafen wird. Sünden, die er richten wird. Gott ist ein gerechter Richter. Du hast Nationen gescholten, den Gottlosen verloren gegeben. Er ist der Richter über Nationen. Persönliches Recht, aber auch Nationen, die er richtet. Und Gottlose ist da verloren gegeben. Menschen, die Gott ablehnen, die Jesus ablehnen, wählen die Hölle. Nicht, weil Gott will, dass sie dort sind. Das heißt, dass Gott nicht möchte, dass irgendwer verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Das ist Gottes Herz. Aber wenn jemand das nicht will und Jesus ablehnt und nichts mit ihm zu tun haben will, dann wird er den Gottlosen verloren gehen. Wenn du mit Gott bist, ist er für dich. Wenn du dich Jesus anvertraust, wird Jesus, wer mich vor den Menschen bekennt, wer dich vor dem Vater bekennen. Dann wird Jesus vor dem Vater bekennen. Und er wird mit dir sein. Du wirst nicht gottlos sein. Aber wenn du dich gegen Gott stellst und Gott ablehnst, dann wirst du eines Tages wirklich gottlos sein, getrennt von ihm. Du wirst ihn sehen. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Aber nicht alle werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und ich glaube, das wird der größte Schmerz sein in der Hölle, den Menschen, die getrennt sind von ihm. Dass sie gesehen haben, die Wahrheit. Dass sie ihr ganzes Leben falsch lagen, wo sie gesagt haben, es gibt keinen Gott. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Und sie sehen Jesus in seiner Herrlichkeit, in dieser absoluten Liebe, diese absolute Reinheit. Und sie sehen, dass andere Menschen, die auch Sünder sind, wir, die sich Jesus anvertraut haben, dass sie Gnade empfangen und gesegnet werden und beschenkt werden und die Ewigkeit in dieser wunderbaren Beziehung, in dieser Herrlichkeit mit ihm verbringen dürfen. Und er wird zu ihnen sagen, hinweg mit euch, ich habe euch nie gekannt. Und das wird wehtun. Die Bibel ist ganz klar, es gibt einen Weg, der zum Leben führt, das ist Jesus, und es gibt einen Weg, der ins Verderben führt. Die, die Jesus ablehnen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Es gibt Gottesfürchtige, die Respekt haben vor Gott, die Gott ehren, und es gibt Gottlose, die Gott nicht fürchten. Und Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit, der Beginn der Weisheit, sagt uns die Bibel. So wichtig, dass wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Ich hoffe, jeder von uns ist das hier. Du hast Nationen gescholten, den Gottlosen verloren gegeben, ihren Namen ausgelöscht für immer und ewig. Stolzen Gottlosen, die denken, hey, ich bin der Macher und mein Name ist groß und ich bin angesehen. Er wird ausgelöscht werden. Oh, wie sind die Großen zu Fall gekommen? heißt ein anderer Psalm. Der Feind ist erledigt, zertrümmert für immer. Du hast Städte zerstört, ihr Andenken ist getilgt. Der Herr lässt sich nieder auf immer. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Gott sitzt auf dem Thron und er wird richten. Und er wird richten die Welt in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Gott wird richten, ganze Welt in Gerechtigkeit. Er ist ein gerechter Gott. Er wird absolut gerecht sein. Denen, die nie von Jesus gehört haben, er wird gerecht sein. Denen, die ihn abgelehnt haben, er wird gerecht sein. Jeder wird das bekommen, was er verdient hat. Gott sei Dank, denen, die Jesus angenommen haben, denen wird er nicht nur gerecht sein, sondern auch barmherzig sein und gnädig sein. Wir empfangen Gnade, den Himmel, obwohl wir es nicht verdient haben. Na, Gerechtigkeit ist, du bekommst das, was du verdienst. Ich persönlich bete nie, Gott sei gerecht zu mir, sondern Gott sei gnädig. Sei barmherzig. Barmherzigkeit ist, du kriegst nicht das, was du verdienst. Hättest eine Strafe verdient und du kriegst es nicht. Und Gnade ist darüber hinaus nicht nur, dass du die Strafe nicht kriegst, sondern du wirst noch beschenkt. Gott beschenkt uns, er segnet uns. Aus Gnade, nicht wegen uns, sondern wegen Jesus, wegen dem, was er für uns getan hat. Weil wir uns ihm anvertraut haben. Weil wir in ihm sind. Aber Gott wird richten in Gerechtigkeit, wird über Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Auch Völker richten, auch Nationen richten. Und wenn wir uns umschauen, unsere Nation ist reif zum Gericht. Viel Ungerechtigkeit, die passiert. Frage für uns ist natürlich, ist Ungerechtigkeit in deinem Leben? Unheiligkeit, was nicht zu Gott passt. Das ist keine Kleinigkeit, das passt nicht zu ihm, zu seinem Namen, zu seinem Charakter. Das ist was, wovon wir Buße tun müssen, was wir bekennen müssen und dem wir umkehren müssen. John hat so schön drüber gepredigt am Sonntag. Wer Gott liebt, wird seine Gebote halten. Nicht perfekt, weil wir nicht perfekt sind in dieser Welt, wir werden immer wieder auf die Schnauze fallen, aber unser Herz sollte sein, Gott, ich will dir gefallen, ich will deine Gebote halten. Ich will gerecht sein, weil du gerecht bist. Gottes Charakter widerspiegeln, ne? Heißt so oft im Gesetz, ne? Du sollst nach gerechtem Maß messen und nach gerechtem Maß richten, nicht irgendjemanden bevorteilen, weil du dir einen Vorteil erhoffst und den Armen unterdrücken oder da irgendwo eine Schwäche von jemandem ausnutzen, um deine Macht zu bauen, um dein Ding zu tun. Wir sollen gerecht sein, weil Gott ist gerecht. Also er wird richten, er wird gerade die Gottlosen verantwortlich halten, die Niedrigen unterdrücken. Vers 10, doch dem Unterdrückten ist der Herr eine hohe Feste, in Zeit der Drangsal. Wenn du unterdrückt wirst, wenn du verfolgt wirst und Jesus sagt, wer gottesfürchtig leben will in dieser Welt, der wird verfolgt werden. Viele Christen zahlen mit ihrem Leben oder werden gefoltert, wir werden vielleicht nur ausgelacht oder kriegen einen Job nicht oder eine Beförderung nicht oder was immer es ist, weil wir Christen sind, weil wir sagen, nee, ich drehe keine linken Dinge, ich möchte gerecht sein, weil Gott ist gerecht, ich werde nicht lügen, ich werde nicht Steuern hinterziehen, ich werde nicht zwielichtige Dinge machen, ich folge nach mit Gott nach, mit ganzem Herzen. Ja, werden wir verfolgt werden vielleicht und ausgelacht werden, aber nichts im Vergleich zu dem, was andere Geschwister durchmachen in dieser Welt. Dürfen uns da nicht zu sehr leid tun. Aber den Unterdrückten ist der Herr eine hohe Feste, eine hohe Burg. Sicherheit, eine hohe Feste in Zeiten der Drangsal. Wir dürfen zu Gott laufen und geborgen sein in ihm. Hey, wenn die ganze Welt uns auslacht, wir dürfen zu Gott laufen und er nimmt uns in seine Arme. Und er nimmt uns an und er bestätigt uns. Er sagt, du guter und du treuer Knecht.
Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Die erkennen, wieder seinen Namen, seinen Charakter kennen. Die seine Person, ihn persönlich kennen. Nicht nur Kopfwissen, ich weiß über ihn, sondern Menschen, die Gott wirklich kennen. Kennst du Gott? Nicht nur Religiosität, sondern kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Wie gesagt, ganz im Gegenteil. Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sucht die, die ihn suchen. Und er steht ihnen bei. Du bist nie allein. Und wir sehen das sogar, Gott hat unterschiedliche Pläne für unterschiedliche Menschen. Wir sehen wunderbare Befreiungen in der Apostelgeschichte, wo Gott Gefängnistüren aufmacht. Türen aufmacht, Erdbeben, Menschen befreit. Und dann sehen wir Märtyrer, die ihr Leben lassen für Gott, aber die nicht verlassen sind. Stephanus, der den Himmel offen sieht und voll Freude nach Hause geht. Hey, das ist auch ein Sieg in dieser Welt, das ist auch ein Triumph. Aber was immer Gott für einen Plan für den Einzelnen hat, du bist nie allein. Manchmal fühlen wir uns einsam, aber du bist nie allein. Gott ist mit dir. Und noch kein Märtyrer ist gestorben für Jesus, der nicht gestärkt war. Könnt lesen. Erfahrungsberichte und Zeugnisse von Menschen, die auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Singe dem Herrn, der Zion bewohnt. Es fordert er die anderen auf, mitzusingen. Leute, singt den Herrn, lasst uns den Herrn preisen. Verkündet unter den Völkern seine Taten. So sind wir berufen, dass wir Gott bekennen vor den Menschen. Geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht sie zu meinen Jüngern. Ist ja nicht schweigen. Denn der dem vergossenen Blut nachforscht, hat ihrer gedacht. Er hat das Schreien der Elenden nicht vergessen. Er hat es nicht vergessen. Und kein Mensch, der Blut vergießt, kein Mensch, der mordet, der Böses tut, wird davon kommen. Selbst wenn es in dieser Welt manchmal so ausschaut. Wird nicht davon kommen, spätestens in der Ewigkeit. Gott hat ihrer gedacht, er hat nicht vergessen. Gott sieht. Aber er hat auch die Elenden nicht vergessen, die Unterdrückten, die ungerecht Behandelten. Er hat das Schreien der Elenden nicht vergessen. Gott ist gut, Gott ist treu. Sei mir gnädig, Herr. Ist wieder persönlich. Wenn wir Gottes Heiligkeit sehen, seine Gerechtigkeit sehen, sein gerechter Richter ist, oh Gott, sei mir gnädig. Ich brauche Barmherzigkeit, ich brauche Gnade. Sieh an mein Elend von Seiten meiner Hasser, indem du mich emporhebst aus den Toren des Todes. Schau meine Situation an. David wurde gehasst, er wurde verfolgt, sogar von Saul, von seinem eigenen König, weil die Frauen gesungen haben. Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000 und er ist eifersüchtig geworden. Aber Herr, heb mich empor aus den Toren des Todes, war verzweifelt. War an der Schwelle des Todes, würden wir heute sagen. Aber nicht als Selbstzweck, sagt er das. Nur wir sind oft so selbstsüchtig oder viele Christen sind so selbstzentriert. Oh Gott, hilf mir, damit es mir besser geht. Nee, sondern damit ich all dein Lob erzähle in den Toren der Tochter Zion, dass ich frohlocke über deine Rettung. Gott hat einen größeren Plan in unserem Leben, als dass uns nur gut geht. Das ist der Unterschied zwischen guter biblischer Seelsorge und zwischen dem, was die weltlichen Psychologen in der Regel sagen. Deren Ziel ist, okay, dass dir wieder besser geht, dass du dich besser fühlst. Gott hat viel höhere Pläne als das. Gott möchte, dass wir Jesus ähnlich werden. Und oft benutzt er Schwierigkeiten,
dafür. Also wir wollen nie nur fragen, oh Gott, was ist das Beste für mich? Oder Gott, hilf mir, damit es mir besser geht, damit ich mich besser fühle. Wir sind ja so gefühlsbetont in unserer individualistischen Gesellschaft auch. Oh, ich, alles geht um mich und damit es nur mir gut geht und ich mich wohlfühle. Und gibt es eine ganze Theologie, dass Gott einzig und allein dafür da ist, damit es mir gut geht und damit ich reich bin und damit ich gesund bin und ich. Sehen wir schon, woher das kommt. Nee, Gott hat Größeres vor. Er will uns, Jesus, ähnlich machen, damit er verherrlicht wird. Und ich mag das Herz, das David hat. Er dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern er lebt wirklich für Gottes Ehre. Und er sagt, Gott, hilf mir, damit ich dich preisen kann. Damit ich dein Lob erzähle in den Toren der Tochter Zion. Damit ich weitersage anderen Menschen, was du Gutes an mir getan hast. Damit ich frohlocke in deiner Rettung. Das ist eine andere Perspektive, oder? Und hey, wenn Gott Gutes an dir getan hat, dann erzähl es weiter. Gib Zeugnis davon. Gib ihm die Ehre. Versunken sind die Nationen in die Grube, die sie gemacht, in dem Netz, das sie versteckt haben, hat sich ihr eigener Fuß gefangen. Wer anderen eine Grube gräbt, ist Gastarbeiter. Nee. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das kommt hier aus der Bibel. Diese Nationen, die Heiden, die gegen Gott gestanden sind und sein Volk, die sind in die Grube gefallen, die sie gemacht haben. In das Netz, das sie versteckt haben, hat sich ihr eigener Fuß gefangen. Klassisches Beispiel in der Bibel, im Buch Esther, ist der Haman, der den Mordechai aufhängen wollte und einen Galgen bauen ließ vor seinem Haus und am Ende wurde er selbst dran gehängt, sich in seinen eigenen Stricken gefangen. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, er hat Gericht ausgeübt, der Gottlose hat sich verstrickt im Werk seiner Hände. Wieder oft ist Gottes Gericht einfach, okay, fällst in dieselbe Grube rein, die du gegraben hast. Und wie oft verstricken sich Menschen in ihren eigenen bösen Werken oder in diesen Lügennetzen, die sie stricken, am Ende hängen sie selber drin. Higaion. Ist vielleicht ein instrumentales Zwischenspiel. Heißt für uns, denk drüber nach. Denk drüber nach. Denk drüber nach über Gottes Gerechtigkeit. Denk drüber nach, auf welchem Weg du gehen willst, auf welcher Seite du sein willst. Ob du ein Gottloser sein willst oder ob du einer sein willst, der mit Gottes und auf Gottes Seite ist. Also auch Gott auf seiner Seite. Mögen zum Sheol sich wenden die Gottlosen, mögen die ins Totenreich fahren, alle Nationen, die Gott vergessen. Oh, das ist wirklich der Weg, auf dem wir sind. Eine Nation, die Gott vergisst, mit der geht's bergab. Könnt ihr in der Geschichte beobachten, Geschichte Israels, aber auch in der weltlichen Geschichte. Nation, die Gott vergisst, mit der geht es bergab. Wir sehen das. Wenn wir nicht eine Reformation haben und eine Erweckung in unserer westlichen Kultur, geht es bergab. Wird unsere westliche Zivilisation nicht lang existieren, weil da ist ein geistliches Vakuum da. Wir in Europa kriegen es nicht mal mehr zusammen, dass wir Gott in unsere Verfassung reinschreiben, unsere christlichen Wurzeln verleugnen. Und wenn wir das tun, dann verleugnen wir auch Gottes Charakter und wir sehen das, was passiert. Leben hat keinen Wert mehr. Tiere sind besser geschützt als ungeborene Menschen. Alte Menschen werden umgebracht und es geht immer weiter. Es wird immer mehr gelockert, in immer mehr Ländern. Sterbehilfe wird erlaubt und was für ein Druck da aufgebaut wird. Oh Oma, das Altersheim war das. Wird uns wirklich viel kosten oder dich zu pflegen. Oh, ist das so schwer, willst du das wirklich antun, ne, weiterzuleben? Es wird dann so schön umgedreht, der sanfte Tod, na, Euthanasie. Wir meinen es ja gut, wir wollen nicht, dass sie leiden. Nee, wir wollen die loswerden, die uns Mühe bereiten oder die uns als Gesellschaft vielleicht auch was kosten. Es geht bergab mit unserer Zivilisation. Und Mann, Wirtschaftskrise. Und die Rentenkrise kommt irgendwann. Bin mal gespannt. Wenn wir in Rente gehen, glaube ich, muss ein Arbeitender drei oder drei Arbeitende ein Rentner erhalten. Genau, drei Arbeiter, ein Rentner. Aber das ist viel und ich bin mal gespannt, ob gottlose junge Menschen bereit sein werden, das zu tun, zu teilen. Das wird noch interessant werden. Und wir haben ein geistiges Vakuum bei uns zurzeit. Und wenn wir nicht eine Reformation haben und Erweckung, wird der Islam dieses Vakuum füllen oder irgendwo östliche China ist am Erstarken. Irgendwas wird dieses Vakuum füllen und unsere westliche Zivilisation wird den Bach runtergehen. Weil die ist auf dem Christentum gegründet eigentlich. Das sind die Segnungen, die wir ernten als Nation, als Kultur. Dass ein moralischer Konsens da war von dem, was richtig und was gut ist. Und das kommt aus dem Christentum. Dass der Mensch wertvoll war. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen im Psalm 8. Der Wert des Menschen. Du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel. Herrscher über dein Werk, die Krone der Schöpfung. Mann, wenn wir das vergessen, ist der Mensch nicht viel mehr als ein Tier. Und da sind wir eigentlich schon. Wird in unseren Schulen gelehrt heute. Und wo ist dein Wert dann? Ist kein Selbstwert mehr. Und wenn Menschen glauben, sie sind Tiere, fangen sie an, sich auch so zu verhalten. Starke frisst den Schwachen. Da sind wir. Und Gott sei uns gnädig. Lasst uns beten für Erweckung. Lasst uns treu evangelisieren, weitersagen, was Jesus für uns getan hat. Das ist die Hoffnung, dass unsere Nation umkehrt zu Gott. Denn Gottes Wort heißt auch, wenn wir uns demütigen und wenn eine Nation umkehrt und den Herrn sucht und Buße tut, dann wird der Herr zu ihnen umkehren. Denn nicht für immer wird der Arme vergessen, noch geht der Elenden Hoffnung für ewig verloren. Steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt habe. Mögen gerichtet werden die Nationen vor deinem Angesicht. Lege Furcht auf sie, Herr. Mögen die Nationen erkennen, dass sie Menschen sind. Steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt habe. Es ist furchtbar, wenn gottlose Menschen Gewalt haben über andere Menschen. Es ist furchtbar. Passiert das, was im Dritten Reich passiert ist, oder Kommunismus unter Stalin. Im absoluten Kapitalismus und Selbstsucht. Steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt habe. David hat gesagt, ich möchte lieber in die Hand des Herrn fallen, als in die Hand von Menschen. Weil Gott ist gerecht und Gott ist gut. Menschen sind oft ungerecht. Und manchmal ist es ein Segen, wenn Gott richtet, wenn Gott aufsteht und richtet. Ich glaube, das war der Fall, als Gott den Israeliten gesagt hat, hier die Kananiter auszurotten. Das war Gottes Gericht über diese Nationen. Es war barmherziger und besser, dass Gott gerichtet hat, als sie so weiterleben zu lassen, wie sie gelebt haben. Dass diese gottlosen Gewalt haben, Perversität, die da war. Sodom und Gomorra, Homosexualität, das ist auch ein Zeichen, dass eine Kultur den Bach runtergeht. Könnt ihr in der Geschichte auch nachlesen. Wenn das menschliche Leben keinen Wert mehr hat, wenn Homosexualität, ausgelebte Homosexualität, muss ich sagen, Mensch kann nicht immer was für seine Neigungen, es sind oft verletzte Menschen, die diese Neigungen haben. Aber wenn das akzeptiert wird in einer Gesellschaft und gut geheißen wird und hey, das ist normal, das ist schön, in den Schulen wird es gelehrt, das ist ein alternativer Lebensstil, du kannst es aussuchen, alles ist okay, dann passt auf, wenn es der Ehe gleichgestellt wird, Beziehung zwischen Homosexuellen, wenn sie dann schon bald Kinder adoptieren dürfen in manchen Ländern. Passt auf. Römische Geschichte, schau es an. Könnt die Geschichte anschauen. Das ist der Beginn des Niedergangs. Zeichen von Verfall einer Gesellschaft.
Da ist keine moralische Stärke mehr da. Steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt habe. Es war Gottes Barmherzigkeit. Gott war sehr geduldig. 400 Jahre lang hat er gewartet. Gnade gegeben. Zeit umzukehren in Kananitern, bis er gerichtet hat. Und zu dem Zeitpunkt war es so pervers und so kaputt, dass es besser war, dem ein Ende zu setzen. Wie ein Hund oder eine Katze, die Zollwut hat und sowieso am Eingehen ist, besser die einzuschläfern. Ich sehe da drin Gottes Barmherzigkeit, nicht nur seine Gerechtigkeit, sie Gericht verdient haben, sondern ist sogar noch Barmherzigkeit drin. Oh, Herr, steh auf, das können wir beten für unsere Nation, steh auf, Herr. Lass uns nicht in die Hände von gottlosen Menschen fallen. Wir haben gottlose Gesetze schon in unserem Land. Wenn menschliches Leben nichts mehr wert ist und 5 Jahre Knast kriegst oder was, wenn du irgendwelche Tierschutzgesetze oder Pflanzenschutzgesetze brichst, aber einen Menschen umbringen kannst ohne Konsequenz, da geht's im Bach runter. Mögen gerichtet werden die Nationen vor deinem Angesicht. Lege Furcht auf sie, Herr. Wieder die Furcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit. Mögen die Nationen erkennen, dass sie Menschen sind. Hey, das ist gut. Das ist eine gute Ausgewogenheit. Im letzten Psalm, letzte Woche, Psalm 8, haben wir gelernt, den Wert jedes einzelnen Menschen. Die Krone von Gottes Schöpfung. Das ganze Universum hat er für uns gemacht. Er hat uns wenig geringer gemacht als die Engel. Und in Jesus werden wir eines Tages sogar die Engel richten, heißt es. Unglaublicher Wert des Menschen. Hast ihn zum Herrscher über das Werk deiner Hände gemacht. Alles unter seine Füße gestellt. Ganzen Tiere. Der Mensch steht drüber. Der Mensch darf herrschen. Mensch ist mehr wertvoll. Es ist ein Irrsinn, wenn Millionen ausgegeben werden, um irgendeinen Wal zu retten und nichts ausgegeben wird, um einen Menschen zu retten. Verhältnisse stimmen überhaupt nicht mehr. Wir leben in so einer absurden Gesellschaft. So widersprüchlich. Aber der Mensch ist unendlich viel wert, weil er in Gottes Ebenbild geschaffen ist und weil er die Krone der Schöpfung ist. Gott hat ihn zum Herrscher gemacht über alles. Hey, der Wert des Menschen in Gott. Aber hier ist die Balance dazu. Lasst uns nicht vergessen, dass wir nur Menschen sind. Dass wir nicht stolz werden und anfangen, Gott zu spielen. Der Teufel sagt, nee, er will höher hinaus. Mensch will sein eigener Gott sein. Aber dann geht es dem Bach runter, wirklich. Lass uns nicht vergessen, dass wir nur Menschen sind. Lass uns demütig bleiben. Gott gibt Gnade den Demütigen, aber dem Hochmütigen, dem widersteht er. Und dann wird er richten. Mögen die Nationen erkennen, dass sie Menschen sind. Dafür dürfen wir beten. Die Bibel ermutigt uns im Timotheusbrief, Titus auch, dass wir beten sollen für die Herrscher, für die, die uns regieren. Hier ist ein gutes Gebet. Lass uns beten, dass sie erkennen, dass sie nur Menschen sind. Lass uns beten, dass sie Ehrfurcht vor Gott bekommen. Lass uns beten, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie gerettet werden. Hey, es ist so umstritten, das Christentum zur Zeit. Ne? Diese Debatte um das Christiwellen, ne? Weil irgendjemand die Wahrheit dort sagen will, biblische Wahrheit, dass ausgelebte Homosexualität Gott nicht gefällt. Die Wahrheit, die Hunderte und Tausende ehemalige Homosexuelle erfahren haben, dass sie frei werden können und anders leben können, heil leben können. Das darf nicht mehr gesagt werden heutzutage. Dieser Workshop wurde abgeschossen am Christiwell. Könnt ihr euch erinnern, ne? Dieser grünen Politiker, der da aufgemischt hat. Jetzt in diesem Monat gibt es einen Seelsorge-Kongress, Psychologie-Kongress, dasselbe wieder. Und der Christenteilnehmern, die sich sagen, trauen, hey, Veränderung ist möglich. Wir zwingen es niemanden auf, aber hey, wenn du
verändert werden willst, das ist möglich. Homosexualität ist nicht ein Schicksal. Die sich nicht ändern wollen, hey, wir sind Christen, wir versuchen mit allen in Frieden zu leben, wir können es niemandem aufzwingen, wir wollen es niemandem aufzwingen, aber es ist möglich, frei zu werden. Es gibt Hunderte, die das bezeugen, die Heilung erlebt haben von ihrer Vergangenheit, von diesen Verletzungen, Heilung von diesen Tendenzen, die heute glücklich verheiratet sind, Familien haben, Kinder haben, es ist möglich. Aber es darf nicht mehr gesagt werden, Leute werden abgeschossen. Oder wenn sich auch sagen traut, dass Sex außerhalb der Ehe nicht heil ist, dass es nicht gut ist. Und dass es Gottes Wille ist, zu warten, dass es so viel besser ist und so viel schöner ist und so viel größer ist, so viel heiler ist. Wir werden kritisiert, werden abgeschossen. Wir leben in einer interessanten Zeit. Aber wir dürfen auch Zuversicht haben, denn Gott ist auf der Seite von denen, die unterdrückt werden. Freut euch, sagt Jesus, wenn ihr verfolgt werdet um meines Namens willen. Seid mutig. Seid mutig. Ich weiß nicht, ob ich abgeschossen werde wegen dem, was ich erzählt habe gerade. In Schweden wurde ein Pfarrer schon verurteilt, weil er die biblische Wahrheit über Homosexualität gesagt hat. Interessante Zeiten, in der wir leben. Aber Gott tut ein großes Werk und wir erleben das. Wir erleben das. Menschen sind offen. Gerade in dieser Krise, in der wir sind, die Menschen denken mehr nach denn je, ja, dass es keine Sicherheit gibt in dieser Welt. Und das ist der Sinn des Lebens. Und da können wir Christen wirklich Zeugen sein, wenn alles auseinanderfällt und wir Bestand haben, weil wir leben nicht für das Zeug dieser Welt. Und wenn wir unsere Rente verlieren oder unsere Ersparnisse verlieren, dann ja, tut es weh, aber es wird uns nicht zerstören. Sondern wir können uns immer noch freuen und den Herrn preisen und frohlocken, weil wir ihn haben. Und er wird uns versorgen. Das ist ein Wort für diese Krise. Lass uns dem Herrn vertrauen. Nicht Panik schieben, lass uns dem Herrn vertrauen. Er ist mit denen, die mit ihm sind. Suche zuerst das Reich Gottes, hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, Johannes 6, Vers 33. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Suche zuerst seine Herrschaft, das ist das Reich Gottes. Und seine Gerechtigkeit. Und alles, was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Gott wird uns an dem Stich lassen. Gott wird treu sein. Aber lasst uns ihn suchen. Gott sucht die, die ihn suchen. Dein Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wenn es jene Zeit gab, den Herrn mit ganzem Herzen zu suchen und ihn zu preisen mit ganzem Herzen, wie es hier steht, dann ist es heute. Und wir werden erleben, wie Gott ein großes Werk tut. Ich persönlich glaube, dass Gott gnädig ist, dass er eine große Ernte hat, dass er viele Menschen zu sich ziehen will. Amen. Wir werden offensichtlich Psalm 10 nicht mehr durchnehmen, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber ein gutes Wort, so viel Klarheit. Es gibt einen gottesfürchtigen Weg, es gibt einen gottlosen Weg, es gibt einen Weg, der in den Himmel führt, einen Weg, der in die Hölle führt. Lass uns auf dem richtigen Weg gehen. Ich schätze diese Offenheit und diese Ehrlichkeit, diese Klarheit von Gott. Lass uns klar leben, auch ausgerichtet in unserem Herzen. Und wenn Gott dich überführt, dass da Ungerechtigkeit ist in deinem Leben, dass du falsch denkst, dann lass dich korrigieren von ihm. Dreh um. Dreh dich um zu ihm. Du Buße. Und den Demütigen erhöht er, den segnet er. Er wird uns erheben. Er wird vergeben. Und er wird mit uns sein, wenn wir in Christus sind. Er ist unser Papa. So dürfen wir ihn nennen. Also lasst uns zuversichtlich sein und voll Hoffnung sein. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke für diese Psalmen, diese Gebete und Lieder, die so klar sind und so erfrischend sind. Ich danke dir, dass wir dir unser Herz ausschütten dürfen, egal wie wir uns fühlen und egal in welcher Situation wir sind. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir unsere Herzen zu dir heben und dich anbeten und dich preisen und dich suchen, Herr, dass du uns veränderst und dass du uns Hoffnung gibst und dass wir wirklich eine Hoffnung haben in dieser Welt und über diese Welt hinaus, weil du mit uns bist und weil du uns die Herrlichkeit, den Himmel verheißen hast, wenn wir dich lieben und dir nachfolgen. Ich danke dir für diese Sicherheit, die wir haben in diesen unsicheren Zeiten. Lass uns freudige Menschen sein, die frohlocken und die dich preisen. Frohlocken in unserer Errettung. Lass uns nicht vergessen, dass du Gutes an uns getan hast, Herr. Du bist wunderbar, du bist treu. Wir danken dir so sehr für all dein Gutes, all deine Versorgung, Herr, als Gemeinde. Seit du uns gibst, versorgst du uns auf wunderbare Weise, Herr. Auch persönlich, du bist so gut. Du bist so gerecht, Herr. Wir wollen uns dir anvertrauen, dass du alles zum Guten wendest und dass eines Tages alles richtig sein wird. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du auf dem Thron sitzt und dass die Gottlosen nicht die Überhand haben werden eines Tages, sondern nur du wirst regieren. Und eines Tages wird jedes Knie sich beugen und alle diese weltlichen Reiche werden zerstört sein und du wirst dein Reich aufrichten. Und wir dürfen in diesem Reich wohnen. Es wird alles heil und gut sein. Ich danke dir dafür, Herr. In Jesu Namen.